Das Schöne daran ist, wenn die Technik mal ausfällt, dass man euch so schön singen hört. Wir sehen, dass der Leib Christi im Gesang einander dient. Nun, ich möchte euch zur Einführung zur Predigt mal eine Frage stellen. Wenn du dir darüber Gedanken machst, aus welcher Art von Menschen die Gemeinde eigentlich besteht, was ist dann deine Antwort?
Heilige.
Heilige? Andere Ideen?
Unheilige.
Schafe? Schafe? Wird immer besser. Was gibt's noch für Ideen?
Böcke.
Böcke. Nun lasst mich euch mal eine Möglichkeit, wie wir es ganz einfach beschreiben können, wäre: Gemeinde ist eine Gruppe von Sündern, die aus Gnade errettet sind, richtig? Und das ist eine Sache, die wir gerne betonen, weil bei all dieser Sünde, die wir selbst noch in unseren Reihen erleben, wir immer wieder an den Punkt kommen dürfen und immer wieder realisieren dürfen, dass wir noch auf dem Weg sind. Wir sind noch nicht angekommen. Wir kämpfen noch mit Sünde. Obwohl wir reingewaschen wurden und obwohl wir die Gemeinschaft zu Gott und zu den Geschwistern haben. Nun, bei all der Sünde, die wir in der Gemeinde erleben, mit der wir uns tagtäglich auseinandersetzen, gibt es aber auch eine Kehrseite der Medaille. Und die wurde eben auch erwähnt, dass eben die Gemeinde nicht nur aus Sündern besteht, die aus Gnade errettet sind, sondern aus Heiligen. Die Gemeinde ist Gottes heiliges Volk, das Gottes Gerechtigkeit repräsentiert. Die Gemeinde ist Gottes heiliges Volk, das Gottes Gerechtigkeit repräsentiert. Und ihr seht hier den Unterschied, dass in all der Betonung, die wir legen auf die Gnade und die Liebe Jesus, der alles gegeben hat, der sich selbst hingegeben hat, der für dich am Kreuz gestorben ist und durch dessen Blut du gereinigt werden kannst, wir manchmal auch die Kehrseite der Medaille vergessen, nämlich, dass dieser Opfertod Christi notwendig war, weil Gott heilig ist. Und dass dieser Tod Christi notwendig war, weil Gott Sünde hasst. Und genau darum geht es heute in dem Abschnitt, den wir uns zusammen anschauen, in der Apostelgeschichte. Dass nämlich die Gemeinde Gottes heiliges Volk ist, das seine Gerechtigkeit repräsentiert. Und dazu zeigt uns die Apostelgeschichte heute drei Gründe, warum du mit Gottes Gnade nicht leichtfertig sein kannst. Drei Gründe, warum du mit Gottes Gnade nicht leichtfertig umgehen kannst. Lasst uns nun den Text aufschlagen in Apostelgeschichte 5, Kapitel, die Verse 1 bis 16. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt es gerne mit mir auf. Ansonsten liegen hier auch hinter der Säule noch Bibeln zur Verfügung. Apostelgeschichte 5 ab Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber, nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft hat. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche es hörten. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk Gottes rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, so dass sie die Kranken auf der Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Nun, in diesem Abschnitt finden wir nun drei Gründe, warum du mit Gottes Gnade nicht leichtfertig umgehen kannst. Und der erste Grund ist, denn Sünde verlangt Konsequenzen. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und einen Blick darauf werfen, was bis zu diesem Zeitpunkt alles geschehen ist, dann sehen wir, dass die ganze Apostelgeschichte ein Zeugnis des Heiligen Geistes ist. Wie er wirkt in der ersten Gemeinde, wie er die Apostel befähigt, mit Klarheit und Autorität das Evangelium zu verkünden, Wunder und Zeichen zu vollbringen, und wie der Heilige Geist selbst es hier vor unseren Augen tut, wie er Menschen Massen bewegt, die dann zum Glauben kommen und die dann sich der Gemeinde anschließen. Und wir sehen auch in dem ganzen Buch, dass die Opposition gar keine Möglichkeit hat, diesem Wirken des Heiligen Geistes Einhalt zu gebieten. Und wir sehen, wie sich unaufhaltsam das Wirken des Geistes verbreitet. Und die Gemeinde wächst unaufhaltsam. Und das Werk Gottes wird sichtbar, unaufhaltsam. Und wir sehen eine Gemeinde, die hier existiert, die erste Gemeinde überhaupt, die sich in Liebe zueinander übt. Eine Gemeinde, die eine Gemeinschaft demonstriert, die es sonst noch nirgendwo gab. Eine Gemeinde, die einmütig ist in einer Form, wie es sie sonst noch nirgendwo gab, wo Freigebigkeit und ein umeinander kümmern gelebt wurde, wie es noch nirgendwo es gegeben hat. Das, was Apostelgeschichte uns bis zu diesem Zeitpunkt gezeigt hat, ist fast wie der Himmel auf Erden. Und nun, unserem Abschnitt, in Apostelgeschichte 5, ab Vers 1, sehen wir den ersten Stolperstein. Das erste Mal steht die Gemeinde nicht vor Bedrohung von außen, sondern vor Bedrohung von innen. Und das erste Mal sieht sich die Gemeinde mit ernsthaften Problemen konfrontiert. Und das erste Mal ist der Friede, der die Gemeinde zusammengehalten hat, durchbrochen. Und die Gemeinde zeigt hier diese eine Realität, dass sie noch nicht am Ziel angekommen ist. Wir lesen nun in Kapitel 5, Vers 1, wie Lukas uns hier beschreibt, dass ein Mann mit Namen Hananias ein Gut verkaufte und von dem Kaufpreis zur Seite schaffte, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Und wenn ihr genau hinschaut in euren Bibeltext in Kapitel 5, Vers 1, dann fängt Lukas hier mit einem Aber an. Hananias Aber. Und was er damit deutlich machen möchte, ist, dass dieser Hananias und das, was hier geschieht, genau im Gegensatz steht zu dem, was zuvor passiert ist. Wenn ihr nämlich zurückschaut auf Kapitel 4, Vers 36, sehen wir, wie Lukas uns hier einen anderen Mann beschreibt, nämlich Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes. Ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Also hier haben wir ein Beispiel eines Mannes, der aus völlig freien Stücken heraus, ungezwungen, seine Liebe zu Gott und seine Liebe zu den Geschwistern darin demonstriert, dass er alles verkauft hat und das Geld der Gemeinde gebracht hat. Dieser Mann hat durch seine Errettung einen neuen Blick auf seinen Besitz bekommen und seinen Besitz gerne gegeben, um der Gemeinde zu helfen. Und so wurde dieser Josef, genannt Barnabas, bekannt in der Gemeinde. Und genau diese Aktion nun bewirkt etwas in diesem anderen Mann, der uns hier beschrieben wird, mit Namen Hananias. Denn Hananias und Sapphira stehen in einer ähnlichen Situation. Sie haben auch Besitz. Sie haben ein Gut Und das, dieses Bild und zu sehen, was bei Barnabas passiert ist, löst nun in ihnen etwas aus. Und während Barnabas einen Akt aus freier Liebe demonstrierte, schlossen sich jetzt Hananias und Sapphira dieser Aktion an und versuchten ganz genauso dazustehen wie Barnabas in der Gemeinde. Und wir kennen das, wie in jeder Gruppe ein gewisser Gruppendruck entsteht. Wenn viele Leute etwas machen, fühlt man sich unter Umständen genötigt, das Gleiche zu tun. Und so sind Hananias und Sapphira dabei, sich anzupassen. Sie versuchen, hier reinzupassen. Denn plötzlich in dieser Gemeinschaft, in der sie sind, scheint es nicht mehr so attraktiv zu sein, Besitz zu haben, sondern es wird der Trend, Besitz wegzugeben. Und deshalb entscheiden sie sich nun im Geheimen, etwas von dem Kaufpreis für sich zu behalten. Warum tun sie das? Das sagt uns die Bibel nicht. Die Bibel sagt uns nicht, ob sie hier angetrieben sind durch Geiz, durch Habsucht oder durch Lieblosigkeit. Aber die Bibel macht deutlich, dass die beiden übereingekommen sind, einen Teil für sich zu behalten. Jetzt stell dir das einmal vor. Stell dir das einmal vor, du bist in dieser Situation. Stell dir vor, du hast einen Hof, der mit heutigem Marktwert 1,2 Millionen Euro Wert hat. Du entscheidest dich, diesen Hof zu verkaufen. Und du sagst dann, ich gebe 800.000 davon in die Gemeinde. Das ist nämlich immer noch richtig viel Geld. Das ist vielleicht sogar noch mehr Geld, als Barnabas gegeben hat. Und mit einer solchen Summe könntest du plötzlich die Bedürfnisse der ganzen Gemeinde stillen. Da muss keiner mehr Mangel haben. Und auch keiner würde merken, wenn du es nicht sagst, dass du ein bisschen was für dich behalten hast. Und du wirst plötzlich als der großzügige Geber beobachtet und du hast auf einen Schlag alle Mängel beseitigt. Nun, die Frage ist, was sollte denn daran falsch sein? Das ist doch nur großzügig. Und so, genau so sah die Tat von Hananias und Sapphira nach außen hin aus. Sie brachten das Geld in die Gemeinde, legten es vor Petrus Füßen. Was sollte denn daran falsch sein? Nach außen hin war alles in Ordnung. Aber genau dort lag das Problem. Der Versuch, nach außen hin etwas darzustellen, was im Inneren nicht da war. Und wir kennen aus den Evangelien, wie Jesus immer wieder gegen die Heuchlerei der Pharisäer geredet hat. Die Pharisäer waren bekannt für ihre Schauspielkunst, mit der sie immer wieder und die Jesus ihnen immer wieder angeprangert hat. Aus einem Grund, weil Jesus deutlich macht, dass er nicht nur die Fassade will, er will dein Herz. Und hier sind Hananias und Sapphira jetzt dabei, ein Doppelleben aufzubauen. Und sie sind dabei, sich in einem Netz der Lügen zu verfangen. Und all das nur, um bloß nicht aufzufallen. All das nur, um sich irgendwie der Gemeinde anzufassen. Und um in ihrem Stolz ihren Ruf aufrechtzuerhalten und sogar zu verbessern. Sie fangen an, hier ein Leben zu leben der Heuchelei. Und genau das ist es. Genau dieser Lebensstil ist es, vor dem Jesus so deutlich gewarnt hat. Wenn ihr mal mit mir zu Lukas 12 geht und Lukas 12 mit mir aufschlagt, genau dort spricht Jesus diese Sünde an. In Lukas 12, ab Vers 1. Dort schreibt er, als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie einander traten, fing er an, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das heißt, vor der Heuchelei. Und jetzt warnt er sie in Vers 2. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden, und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Was Jesus hier deutlich macht, ist, dass ein Lebensstil der Heuchelei nicht nur falsch ist, sondern dass es gar nicht aufgeht. Er kann nicht aufrechterhalten werden. Sünde, die versteckt wird, wird irgendwann ans Licht kommen. Und Sünde, die versteckt wird, die lässt sich auch nicht verbergen. Sprüche 28 macht es so deutlich, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Es geht nicht auf. Also diese Heuchlerei, der Versuch, etwas vorzugeben, etwas vorzugaukeln, was man gar nicht ist, kommt irgendwann ans Licht. Und wenn wir jetzt zurückgehen zur Apostelgeschichte 5 und in Vers 3 sehen, wie Petrus diesem Hananias begegnet. Und er spricht ihn an und sagt, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Was hat dich getrieben, lieber Mann? Und wir sehen hier, dass Petrus offensichtlich eine prophetische Gabe hat, weil er gar nicht fragen muss, was hast du gemacht, sondern er sagt nur, er fragt dir nach den Motiven, warum hast du das gemacht? Sünde kommt hier sofort ans Licht. Und so wird Hananias direkt konfrontiert. Wie kann es sein, dass der Satan dein Herz erfüllt hat? Nun, und das wirft für uns Christen natürlich Fragen auf. Wie kann es sein, dass Petrus hier sagt, dass Satan sein Herz erfüllt hat? Ist es einem Christen überhaupt möglich? Und einen Schlüssel, um diese Frage zu beantworten, finden wir in Apostelgeschichte 4, Vers 31, eine Stelle, die wir schon behandelt haben, wo uns Lukas nach dem Gebet der Gemeinde berichtet und schließt, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also wir sehen dort Gläubige, die nach ihrer Errettung bereits den Heiligen Geist in sich hatten, aber zusätzlich noch erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Und um die Worte eines Kommentators hier nochmal zu benutzen, bekommt der Gläubige in der Rettung alles vom Heiligen Geist, und beim Erfülltsein bekommt der Heilige Geist alles vom Gläubigen. Also dieses Erfülltsein, was Lukas hier beschreibt in Kapitel 4, Vers 31, ist ein Zustand, der nicht immer gleich ist. Und bei Hananias sehen wir jetzt das Gegenteil. Während die Christen nach dem Gebet von Heiligen Geist erfüllt sind, sehen wir hier bei Hananias einen Mann, der sich von seinen Begierden hat treiben lassen. Und er hat dadurch, dass er sich von seinen Begierden hat treiben lassen, dem Satan Raum gegeben, ihn in diesen Begierden weiter zu verführen. Und das heißt also, wir können davon ausgehen, dass Hananias und Sapphira Gläubige waren, die sich verirrt haben, die sich haben irreleiten lassen. Und dieser Satan ist ein Verführer, ein Lügner von Anfang an, so beschreibt die Bibel uns ihn. Und es passt nur in sein Bild, dass jemand sich als eine Person ausgibt, die er eigentlich gar nicht ist. Und so definiert Petrus die Sünde von Hananias noch weiter in Vers 3, indem er sagt, dass du den Heiligen Geist belogen hast und den Kaufpreis beiseite geschafft hast. Und es ist hier von wichtigem Wert zu sehen, dass die Sünde, die Hananias begeht, eine Sünde ist, die die ganze Gemeinde in einer gewissen Form betrifft. Aber sie richtet sich besonders gegen den Heiligen Geist. Petrus führt diesen Mann vor Augen, du hast es geschafft, uns alle zum Narren zu halten. Doch was zählt, ist dein Herz. Und Gott weiß, dass du den Heiligen Geist belogen hast. Und so fährt er fort. Petrus fährt dann fort in Vers 4 in Apostelgeschichte 5. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verführung? Verfügung, Entschuldigung. Also hier macht Petrus deutlich, dass dieses Land, das er hatte, und auch das Geld, das er hatte, zu seiner freien Verfügung stand. Es war ihm völlig frei, es abzugeben oder es für sich zu behalten. Er hätte damit machen dürfen, was er wollte. Und hier wird nochmal deutlich, dass im Christentum uns kein Kommunismus gepredigt wird. Es geht nicht darum, dass alles, was wir haben, bis ins Letzte geteilt werden muss. Besitztümer sind biblisch und auch richtig. Niemand war verpflichtet, alles zu verkaufen. Und gerade deshalb, weil diese Verpflichtung nicht bestand, genau deshalb ist die Sünde, die Hananias begeht, umso schwerwiegender. Und deshalb kommt die Frage in Vers 4 wieder, wo Petrus ihn dann fragt, warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Du hast versucht, eine Freigebigkeit vorzugaukeln, die du nicht hast. Und du hast versucht, dich selbst in ein besseres Licht zu stellen, als du es eigentlich verdienst. Du hast Gott belogen. Und jetzt denkt noch mal darüber nach. Hananias hat mit dieser Sünde keinem Menschen etwas zuleide getan. Er hat niemandem auch nur einen Penny gestohlen. Er hat niemanden außer seiner Frau in dieser Sünde involviert. Und hätte Petrus ihn hier jetzt nicht angesprochen, dann wäre es keinem aufgefallen. Doch auch gerade deshalb, wenn kein Mensch darunter leidet, bleibt das Prinzip, das uns die Bibel hier deutlich macht, genau das Gleiche, dass in Gottes Augen Sünde gleich Sünde ist. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt in Gottes Augen keine Kavaliersdelikte, sondern nur Kapitalverbrechen. Jede Sünde in Gottes Augen verdient die Todesstrafe. Und das müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir uns über Sünden Gedanken machen. Denn genau das Gegenteil versucht Satan uns einzuflößen. Und das ist, hat ein Autor in folgenden Worten gesagt, Sünde als etwas Kleines anzusehen, war von Anfang an Satans Strategie gegen den Menschen. Von Anfang an. Und so sehen wir, dass die Welt diesen Weg geht, Sünde als etwas Kleines und Unwichtiges abzutun. Eine Lüge hier und da ist doch völlig okay. Und irgendwie dich groß zu tun ist doch völlig normal. Und unfreundlich zu sein, ist doch auch gar kein Thema. Es wird runtergespielt in der Welt. Es wird durchgemogelt in der Welt. Das ist der Weg der Welt. Das ist der Weg der Sünde. Das ist der Weg Satans, den er hier durch Hananias zeigt. Und was du als Christ heute verstehen musst, ist diese eine Wahrheit, dass Gott heilig ist. Dass dein Gott, dem du dienst, der gleiche Gott ist, der den Berg Sinai zum Erzittern gebracht hat. Dein Gott ist der gleiche Gott, vor dem Jesaja stand in Jesaja 6, vor dem Engel tagtäglich ausrufen, heilig, heilig, heilig. Und der Gott ist der gleiche, dessen Bundeslade die Philister in Bredouille gebracht hat, weil sie nicht verstanden haben, wie heilig er ist. Und es ist der gleiche Gott, der sein Volk Israel ins Exil geschickt haben, weil sie gedacht haben, sie könnten Jesus auch Gott auf die gleiche Schulter nehmen und seinem Gebot nicht folgen. Unser Gott ist heilig. Und zwar so heilig, dass jede Sünde, ist sie noch so klein, die Beziehung zu ihm unterbricht. Und deshalb kann Sünde nicht einfach so stehen gelassen werden. Deshalb kann Sünde nicht unter den Teppich gekehrt werden. Und Sünde darf auch nicht ohne Buße begegnet werden. Sünde muss ans Licht. Sünde muss bereinigt werden. Sünde muss auch vergeben werden. Und Sünde muss von Gott selbst bezahlt werden. Denn Sünde verlangt Konsequenzen. Und wir sehen bei Hananias, wie diese Konsequenzen nun direkt eintreffen. In Vers 5, als er diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Er starb auf der Stelle. Seht ihr, wie schwerwiegend es ist. Der Versuch, den Heiligen Geist hinter das Licht zu führen. Und Hananias gibt sein Leben dafür auf der Stelle. Und wir fragen uns, wie um alles in der Welt kann das sein? Wie kann es sein, dass Gott hier so harsch eingreift? Und wir müssen hier verstehen, dass es sich hier um eine ganz besondere Zeit handelt. Die Zeit, in der wir uns hier befinden in der Apostelgeschichte, ist die Zeit, in der die Gemeinde frisch entstanden war. Das sind die ersten Gläubigen, die hier zusammenkommen. Und wir sehen, wie der Geist in ganz besonderer Weise wirkt. Und Gott macht hier der ganzen Welt deutlich, wie ernst er die Sache meint. Und wir sehen ein ähnliches Szenario in Josua 6. In Josua 6 beschreibt uns die Bibel, wie Israel auf dem Weg in das Land Kanaan die erste Festung, die erste Stadt besiegt, nämlich die Stadt Jericho. Und Gott gibt ihnen, bevor sie die Stadt einnehmen, den Befehl, nichts aus dieser Stadt für den persönlichen Gebrauch zu entwenden. Ganz deutlicher Befehl. Doch in dieser Gruppe der Israeliten gab es einen Mann, der sich hat verführen lassen und dachte, ich nehme mir einfach mal was mit, ohne dass jemand es merkt. Dieser Mann hieß Achan und wir sehen in Josua 7, wie radikal Gott mit ihm umgeht. Denn auch Achan stirbt sofort. Und wir sehen diese Parallelen, dass sowohl bei Achan in Josua 7 als auch bei Hananias hier in Apostelgeschichte 5 deutlich gemacht wird, dass Gott sein Volk zur Heiligkeit berufen hat und sie ermahnt, seinen Geboten zu befolgen. Und so beginnt in beiden Kapiteln ein neues Kapitel der Heilsgeschichte. Und so wie damals, so auch hier bei Ananias. Es ist auch dort keine Sünde, in der irgendein Mensch zu Leide kam. Es war in beiden Fällen eine Sünde, die sich allein gegen Gott richtet und zum Gegenstand seines Gerichts wurde. Nun, das wirft immer noch die Frage auf, wenn wir sagen, gut, das war ein spezieller Zeitpunkt und deshalb hat Gott hier so radikal gehandelt, dann wirft es trotzdem die Frage auf, wie ist es nun mit deiner Sünde, die du tagtäglich begehst? Und wenn wir hier feststellen, dass diese Art von dem Gericht außergewöhnlich ist, die Frage, was erwartet dich heute? Und eine Sache, die wir feststellen können, wenn wir uns die ganze Bibel anschauen, ist, dass Gott grundsätzlich ein langmütiger Gott ist. Ein Gott, der es in aller Langmut geschafft hat, die Israeliten jahrelang zu ertragen und ihnen trotz ihrer Widerspenstigkeit sogar noch ihr Land zu geben. Ich hätte es nicht gemacht. Der sie trotzdem mit Verheißungen gesegnet hat, der sie ihnen trotzdem den Blick in die Zukunft gibt, dass er sie wiederhergestellt hat. Und das, obwohl uns, wir haben es im Psalm 95 auch gelesen, jedes Bibelstelle uns deutlich macht, dass es dieses Land, dieses Volk sowas von hartherzig und bockig war Gott gegenüber. Gott ist geduldig. Und dann sehen wir, wie Jesus selbst auf der Erde ist und mit den Jüngern umgeht und in aller Langmut ihnen immer und immer wieder das Gleiche erklären muss. 3 Jahre lang. Wir sehen wieder, unser Gott ist langmütig. Doch so wie er langmütig ist mit dir und mit jeder einzelnen Person auf dieser Welt, so musst du verstehen als Christ auch, dass er dich in seine Schule nimmt. Wenn du nicht lernst, dann nimmt er dich in seine Schule und zwar richtig. Hebräer 12 macht uns das deutlich in Kapitel Hebräer 12 ab Vers 3. Das ist eine Stelle, die ihr mal aufschlagen solltet. Hebräer 12 ab Vers 3. Dort spricht der Hebräerschreiber seiner Zuhörerschaft zu und sagt ihnen, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering die Züchtigung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn es ist der Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Und wir sehen hier in Hebräer 12 ganz besonders, dass Gott sich den Christen, die ihm angehören, ganz besonders zugewendet, weil du gläubig bist, gerade deshalb nimmt er dich in die Schule und gerade deshalb kann er deine Sünde nicht einfach so stehen lassen. Und er nimmt dich so lange in die Schule, bis du die Sünde erkennst und bekennst. Und er wird nicht loslassen, bis du die Konsequenzen spürst in einer oder anderen Form. Denn Sünde bringt Konsequenzen. Und im ersten Korintherbrief sehen wir, wie Paulus die Korinther ermahnen muss. Die haben es nämlich gedacht, sie könnten das Abendmahl auf die leichte Schulter nehmen. Und er weist sie dann darauf hin, dass die Konsequenzen, die sie jetzt gerade erleben, genau deshalb sind, weil sie Gott das Abendmahl nicht würdig einnehmen. In 1. Korinther 11, Vers 30 sagt er ihnen, das müsst ihr nicht aufschlagen, aber er sagt ihnen, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Er sagt, viele von euch haben körperliche Beschwerden, genau deshalb, weil ihr euch an diesem Gott versündigt. Und es nicht einseht und es nicht eingesteht. Und so ist deutlich, dass diese Sünde irgendwann ans Licht kommt und irgendwann Konsequenzen deutlich werden. Bei den Korinthern waren sie körperlicher Natur und manchmal sind sie auch in anderer Form. Bei Hananias war der Fall ganz deutlich. Wenn wir zurückgehen zur Apostelgeschichte 5, wir sehen, dass er sofort begraben wird, nachdem er gestorben ist und danach taucht seine Frau auf in Apostelgeschichte 5, Vers 7. Hier ist quasi eine neue Szene, die anfängt. Es dauert eine Weile Und dann in Vers 7 heißt es, es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Und hier wiederholt sich dieses Drama noch einmal. Sapphira erscheint und sie hat überhaupt gar keine Ahnung, was zuvor passiert ist. Und Petrus gibt hier jetzt die Gelegenheit, alles klarzustellen. Mit dieser einfachen Frage, hast du es wirklich für so viel verkauft? Und ihr seht hier, bei Sapphira ist Raum zur Buße. Hier ist Raum zur Umkehr. Hier wäre Raum gewesen zur Bekenntnis und Vergebung, zu sagen, Petrus, ja, es stimmt, nein, wir haben es für mehr verkauft. Und auch für Sapphira gilt hier die Zusage, die wir kennen aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist unser Gott, der nicht nur heilig ist, sondern der auch einen Weg schafft und alles bezahlt. Und ein Kirchenvater hat es so ausgedrückt, du musst nicht beschämt, du sei beschämt, wenn du sündigst, nicht wenn du Buße tust. Denn keine Sünde ist zu groß, um von ihr umzukehren. Keine Sünde ist zu groß, um von dem Opfer Jesu bedeckt zu werden. Doch was macht Sapphira hier? Sie geht den Weg ihres Mannes. Und wir lesen in Vers 10. Petrus aber sprach zu ihm, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Und sie fiel sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Wie traurig, wie tragisch. Es ist dieser Versuch, den eigenen Ruf zu polieren, der in totalem Ruin endet. Und ihr müsst ja auch verstehen, Sapphira stirbt nicht für die Sünde ihres Mannes. Sie stirbt hier für ihre eigene Schuld. Sie stirbt hier für die Bereitschaft, sich von der Sünde irreführen zu lassen und von Satan verführt zu werden. Und wir sehen hier auch, dass wir eine Ehe hier vor uns haben, die nicht funktioniert. Eine Gemeinschaft haben, die schlecht ist und nicht gut. Denn statt ihrem Mann im Ungehorsam zu folgen, wäre es die Aufgabe von Sapphira gewesen, wenn sie es gemerkt hätte, Gott mehr zu gehorchen als ihrem Mann. Es gibt keine Entschuldigung. Wenn dein Ehepartner dich zur Sünde verleitet, dann willige nicht ein. Es gibt kein anderes Prinzip. Lass dich nicht verführen, gehorche dem Herrn. Und bete dann, dass durch dein Beispiel dein Ehepartner überführt und zur Buße geleitet wird. Was uns dieser Text unmissverständlich vor Augen malt, ist die Heiligkeit Gottes. Und sie unmissverständlich vor Augen wird uns aber auch gemalt, die Schwere jeder Sünde. Und uns wird vor Augen gemalt, wie gefährlich es ist, wenn du versuchst, irgendwas zu sein, was du gar nicht bist. Wenn du versuchst, das Abendmahl einzunehmen oder du nimmst es ein, obwohl du weißt, dass du es nicht solltest. Wenn du versuchst, der Gemeinde etwas vorzugaukeln, was du in deinem Herzen gar nicht bist, dann wisse, dass vor Gott nichts im Dunkeln bleibt. Heute nicht, morgen nicht und in Ewigkeit erst recht nicht. Und dann wisse auch, dass Gott es richten wird. Denn Sünde bringt Konsequenzen und du hast dich zu fürchten vor diesen Konsequenzen. Und damit kommen wir schon zum zweiten Grund, warum du mit Gottes Gnade nicht leichtfertig umgehen kannst, denn Sünde ist zu fürchten. Wenn ihr euch den Text nochmal genau anschaut, Apostelgeschichte 5, dann sehen wir an 2 Stellen, zum einen nach dem Tod von Hananias in Vers 5, wie Lukas schreibt, und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Dann wird uns der Tod von Sapphira beschrieben und wir lesen in Vers 11, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Und jetzt versetz dich selber nochmal in diese Situation. Überleg dir mal, wie es dir ergehen würde, wenn du das erlebt hättest. Stell dir vor, du bist unter diesen ersten Christen. Du bist noch völlig beeindruckt von der Gnade Gottes, die dich gereinigt hat, die dich errettet hat. Du bist umgeben von Menschen und Freunden, die den Glauben mit dir teilen. Du bist eingebettet in einer Gemeinschaft, die sich ernsthaft um dich kümmert, die dich wirklich lieb hat und die Menschen, die dir dienen und denen du dienst. Und du siehst dann auch noch, wie der Heilige Geist sich in voller Kraft zeigt und Zeichen und Wunder durch die Apostel geschehen. Du bist in der Hochphase deiner Gefühle. Du kannst dein Glück noch gar nicht fassen. Und jetzt stehst du in der Menge bei Petrus und du bekommst nur am Rande das Gespräch mit, das sich zwischen Hananias und Petrus abspielt, und plötzlich liegt der Mann tot. Ein paar Stunden später kommt Saphira und wieder das gleiche Szenario. Wieder eine tote Person in einem Augenblick. Was ist jetzt mit dem Hoch deiner Gefühle? Jetzt bist du erstarrt vor Angst. Und spätestens jetzt begreift jeder, dass diese Sache mit Christus todernst ist, dass es kein Kinderspiel ist. Hier, jeder, der dieses Ereignis erlebt hat, weiß, dass mit diesem Gott nicht zu spaßen ist. Denn kein Mensch nimmt den Tod zweier Menschen auf seine leichte Schulter. Und deshalb betont Lukas hier zweimal, dass die Menge von Furcht erfasst wird. Eine Angst, die sich hier einschleicht. Nun, wenn wir im Neuen Testament etwas von Furcht lesen, dann sind wir schnell versucht, diesen Begriff einfach umzubenennen und zu sagen, dass Ehrfurcht ist gemeint. Es geht nicht um Angst. Denn wir haben viele Stellen in der Bibel, die uns sagen, dass ein Christ keine Angst mehr haben muss. Zum Beispiel Römer 8, Vers 15, braucht ihr auch nicht aufschlagen. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft wieder zur Furcht empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft. Oder 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Oder andere Stellen, auch schon im Alten Testament, wo Gott seinem Volk zuruft, fürchte dich nicht. Und das sind diese Stellen, die wir lieben und die wir gerne predigen. Und mit denen wir uns gerne auch gegenseitig ermahnen. Wenn du Gottes Kind bist, dann ist alles sicher, du brauchst keine Angst haben. Dann komme, was wolle, du bist sicher. Dann brauchst du keine Angst zu haben. Und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte 5 und wir sehen hier, wie Lukas einfach beschreibt, es kam Furcht über die Gemeinde. Und jetzt müssen wir uns auch vor Augen führen, dass in Kapitel 5 der Begriff Phobos benutzt wird, den wir im Deutschen auch kennen, für Phobie. Das ist Angst, nichts anderes. Das können wir nicht anders übersetzen. Und auch sprachlich kommen wir aus dieser Bredouille nicht raus. Die Gemeinde ist von Angst ergriffen. Was machen wir jetzt aber mit dieser Diskrepanz, dass zum einen der Christ keine Angst mehr haben muss und zum anderen uns Lukas hier vor Augen malt, dass die Gemeinde Angst hat? Nun, wenn die Gemeinde Gottes, die Heiligkeit Gottes in diesem Maße erlebt, dann hebt diese Heiligkeit Gottes das Ausmaß der Sünde zu einem neuen Grad hervor. Stell dir vor, du hast zwei Blätter Papier, eins weiß und eins schwarz. Und du guckst es dir in einem dunklen Raum an. Du wirst den Unterschied nicht merken, sind beide gleich. Jetzt trägst du die beide ins Licht und plötzlich ist das Schwarze so schwarz wie noch nie zuvor. Das ist der Gemeinde hier passiert. Sie haben Gottes Heiligkeit in neuer Größe gesehen und die Sünde wurde dadurch nur umso schwerer. Und so stellt die Heiligkeit Gottes die Gemeinde vor das uralte Problem. Gott ist heilig und ich bin es nicht. Gott ist heilig und er ist rein und ich bin voll Sünde. Und wenn man diesen Kontrast versteht, wie heilig Gott ist und wie groß Sünde ist, dann ist die einzig richtige Antwort Furcht. Und das drückt Petrus auch aus in 1. Petrus 1, ab Vers 15. Wo er diese zwei zusammenbringt und sagt, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. wenn du die Heiligkeit Gottes erkennst, wenn du wie Petrus in der Begegnung mit Jesus, als er Jesus das erste Mal begegnete, ruft er aus, weiche von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wenn du verstehst, dass Sünde diese Konsequenzen hat, dann wirst du von einer Furcht ergriffen, die heilsam ist. Deshalb lasst uns Sünde als das benennen, was es ist, nämlich Sünde. Spiel sie nicht herunter, benenne sie als das, was es ist, ein Kapitalverbrechen gegen Gott. Und wenn du dich versündigst, dann nenne es so. Sprich nicht von einem Fehler, wenn du Sünde meinst. Sprich nicht von einem Versehen, wenn du Sünde meinst. Sprich auch nicht von einem Laster, wenn du Sünde meinst. Sprich auch nicht von einem Problem, wenn du Sünde meinst. Sünde ist Sünde und für Sünder musste Christus am Kreuz sterben. Und für Sünder ist der Weg durch Glauben und Buße geebnet. Und deshalb sprich nicht von Heilung, sondern sprich von Vergebung. Das ist die einzig richtige Antwort auf Sünde. Und wenn du dich jetzt immer noch fragst, wie die Furcht vor Sünde mit der Furcht, mit der Gnade Gottes vereinbar ist, dann stell dir jetzt ein Kind vor, das sich von seinem Vater angenommen weiß. Dieses Kind muss nicht fürchten, dass sein Vater es wegstoßen würde. Dieses Kind muss nicht fürchten, dass irgendjemand sie aus der Hand ihres Vaters wegreißen würde. Dieses Kind muss nicht fürchten, dass es plötzlich nicht mehr Sohn oder Tochter dieses Vaters sein würde. Dieses Kind ist geborgen in einer Gewissheit. Ich bin sein Kind, komme was wolle. Aber gleichzeitig weiß dieses Kind, meine Sünde hat Konsequenzen. Und dieses Kind weiß, dass Strafe auf Sünde folgt. Und dieses Kind weiß, dass sein Vater es in Liebe ermahnt und diszipliniert, um es zu einem tugendhaften Erwachsenen heranzubringen. Das, Freunde, ist Christentum. Und ihr seht, wie einzigartig diese Furcht ist, von der Lukas hier spricht. Es ist keine Furcht, die dich vergraben lässt und dich vor Gott wegstreckt. Im Gegenteil, sie zieht dich zu deinem Vater hin. Denn je mehr du deine Sünde fürchtest, desto mehr wirst du seine Nähe suchen. Und je mehr du deine Sünde hast, desto mehr wirst du in der Liebe zu deinem Vater wachsen. Diese zwei sind nicht widersprüchlich. Ein Furcht vor Sünde bringt dich zu Trost und Gewissheit in ihm. Und sie ermutigt dich dann, das Wirken des Geistes in deinem Leben zuzulassen. Und sie ermutigt dich, das zu tun, was Jakobus 4 sagt, flieh dem Teufel und nahe dich zu Gott. Und sie ermutigt dich, das zu tun, was Hebräer 12 sagt, den Wettlauf zu laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Diese Furcht soll und sie muss dich nicht lähmen. Sie soll dich antreiben und sie soll dich befähigen, den Willen des Vaters zu tun. Und das ist die Konsequenz dieses dramatischen Ereignisses, das Apostelgeschichte uns hier beschreibt. Denn jeder erkannte, Sünde ist ernst und mit Gott ist nicht zu spaßen. Und damit kommen wir zum dritten Grund, warum du die Gnade Gottes nicht leichtfertig sein, mit der Gnade Gottes nicht leichtfertig sein kannst. Der dritte Grund ist, denn Sünde verhindert das Evangelium. Nun ist das Ganze passiert. Hananias und Sapphira sind begraben. Und nun könnte man fast erwarten, dass diese Gemeinde sich doch in Luft auflösen sollte. Welcher Grund besteht jetzt noch, dass eine solche Gemeinde existiert? Und wer würde sich einer solchen Gemeinde anschließen, wo du potenziell tot am Boden liegst danach? Doch was lesen wir in Vers 12? Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalme Salomos. Wir lesen nichts davon. Wir sehen hier eine Gemeinde, die weiter ihren Auftrag auslebt. Wir sehen, wie der Heilige Geist in der Kraft wirkt wie zuvor auch schon. Und wir sehen, wie die Gemeinde in einer Einigkeit zusammen ist wie zuvor auch schon. Dieser Gemeinde geht es gut. Sie ist gesund und sie dient dem Herrn. Und jetzt sehen wir, welches Zeugnis diese Gemeinde vor der Welt nach außen hin hatte. In Vers 13. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Ihr seht also, dass die Gemeinde zum einen abstoßend gegenüber allen wirkt, die nicht gläubig sind. Warum? Denn die Ungläubigen wissen jetzt, diese Gemeinde meint es ernst. Diese Menschen hier reden nicht nur, die leben es auch. Und sie wissen auch, wenn ich Teil dieser Gemeinde werden will, dann muss ich auch ein echter Christ sein. Da kann ich nichts vorspielen. Spurgeon beschreibt dieses Ereignis, was passiert ist, als eine Mauer aus Feuer um die Gemeinde, so dass gottlose Menschen es nicht wagten, heuchlerisch zu kommen. So ist eine gesunde Gemeinde. In einer gesunden Gemeinde fühlt sich ein Ungläubiger unwohl. Denn er wird in der Gemeinde mit seiner Sünde konfrontiert. Und er wird merken, dass er etwas noch braucht, was er nicht hat. Und das mag paradox wirken. Und das ist genau das, wo viele Christen immer wieder anecken und sagen, ich will ihn doch lieben, ich will ihm doch irgendwie zeigen, dass ich ihn annehme. Und dann fängt man an, irgendwo Kompromisse zu machen und man nennt die Sünde nicht mehr beim Namen und man macht Programme, um alle irgendwie zufriedenzustellen. Doch was wir vergessen dabei ist, dass wenn Sünde toleriert wird, das Evangelium nicht nur an Attraktivität verliert, sondern auch die Notwendigkeit verloren geht. Und ein Autor fasst es in solch prägnanten Worten zusammen, wenn er schreibt, die Botschaft, die Christen in die Welt senden sollen, lautet nicht, dass die Gemeinde Sünder und Sünde toleriert, sondern dass Gott die Sünde hasst. Wenn die Welt versteht, dass Gott die Sünde richten wird, sind die Menschen bereit zu schätzen, dass Gott auch ein Mittel zur vollständigen Vergebung durch seine Gnade bereitgestellt hat. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Die Welt muss wissen, dass Sünde tötet, aber dass Gott vergibt. Und ihr seht es so deutlich, auch in diesem Text, dass dort, wo Gottes Heiligkeit hochgehalten wird, seine Gnade nur umso heller scheint. Heiligkeit und Gnade Gottes können wir nicht ausspielen gegeneinander. Sie gehören untrennbar zusammen. Dort, wo wir die Heiligkeit überbetonen, werden wir gesetzlich. Und dort, wo wir die Gnade überbetonen, werden wir liberal. Und nur wenn wir das zusammenhalten, verstehen wir, was Gott wirklich von uns will. Und so beschreibt uns Lukas auch die Kehrseite des Phänomens, während sich Ungläubige fernhalten und sagen, oh, da will ich nichts mehr zu tun haben, in Vers 14, umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. Und Lukas betont hier, umso mehr. Also der Einfluss vergrößert sich unter den Gläubigen. Das Wachstum der Gemeinde nimmt umso mehr zu. Und das, was die Ungläubigen abstößt, genau das, was sie abstößt, zieht die Gläubigen an. Es ist also dieser klare Umgang mit Sünde, der ein klares Zeugnis der frohen Botschaft von Christus mit sich bringt. Wir sehen dann zusätzlich, wie sich der Ruf dieser Gemeinde nun ausweitet und wir lesen in den letzten zwei Versen des Abschnitts in Vers 15 bis 16, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und auf Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Und es ist jetzt interessant, dass genau an dieser Stelle, nachdem dieses Gericht über Hananias und Sapphira geschehen ist, sich hier ein Teil der Verheißung, die Jesus den Aposteln in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gegeben hat, sich erfüllt. Jesus sagte ihnen nämlich in Kapitel 1, Vers 8, und wir haben mehrfach gesagt, das ist der Schlüsselvers für das ganze Buch der Apostelgeschichte. Dort sagt er, dass sie Zeugen sein werden, zuerst in Jerusalem und dann in Judäa. Und genau das passiert jetzt, dass der Heilige Geist weiter wirkt und die Botschaft unaufhaltsam weiterträgt und sein Werk verrichtet. Und was wir daran sehen, ist, dass Sünde, die unter den Teppich verkehrt wird, dem Evangelium in dem Weg steht. Wenn Ungläubige einen Heuchler beobachten, werden sie nicht überzeugt werden. Aber wenn sie einen begnadigten Sünder sehen, der seine Sünde eingesteht, der um Vergebung bittet, wenn er sich versündigt, der nicht in Stolz, sondern in Realismus über die eigene Sünde Zeugnis gibt, sehen sie das ganze Evangelium Gottes am Werk. Wir haben schnell die Tendenz, uns unter Druck zu setzen. Wir haben schnell die Tendenz, etwas vorzugeben, was wir nicht sind, weil wir Sorge haben, dass wir ein schlechtes Bild auf Christus werfen. Und wir werden dann anfangen, nur das Gute zu betonen oder das Evangelium aus Menschenfurcht zu reduzieren. Aber was wir verstehen müssen ist, dass Gott nicht Perfektion erwartet, nicht Sündlosigkeit erwartet. Das geht gar nicht. Aber er erwartet eine offene und ehrliche Herangehensweise, die sich auf das Blut Christi stützt, die Buße tut und so das ganze Evangelium zur Schau stellt und deutlich macht, mit Sünde ist nicht zu spaßen, auch wenn ich sie begehe. Ich möchte nicht mit ihr spaßen. Was Lukas hier deutlich macht, ist, sei nicht leichtfertig mit Gottes Gnade. Und Jesus vergibt dir gern. Er vergibt dir sehr gern. Aber er wird dich züchtigen, wenn du in deinem Stolz widerspenstig bist. Wenn du denkst, du kannst dich irgendwie durchmogeln. Wenn du denkst, du kannst deinen Mitgläubigen irgendwas vorspielen, was du nicht bist. Er wird dich züchtigen. Und deshalb lerne, Sünde beim Namen zu nennen. Lerne, Sünde nicht zu verheimlichen. Lerne, den Herrn und deinen Nächsten um Vergebung zu bitten. Lerne, die Heiligkeit Gottes in seiner Größe zu verstehen, damit du einen Hass auf deine Sünde entwickelst und dich hinziehen lässt in seine liebenden, gnädigen Arme. Freunde, es ist noch Zeit zur Umkehr. Lass sie uns wahrnehmen. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Text, den du uns vor Augen gestellt hast. Wir danken dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen als den heiligen Gott. Wir danken dir, Herr, dass du keine Mogelpackung geliefert hast, dass du nicht mogelst. Dass du ehrlich bist, dass du rein bist, dass du die Wahrheit in Person bist und dass du ein Volk berufst, dass du heranziehst und züchtigst und reinigst, um es dir wieder zu spiegeln, dich zu repräsentieren. O Herr, und du weißt, wie oft wir fehlen. Und du weißt, wie schwach wir sind. Herr, ich bitte dich, schenk Gnade, dass wir lernen, unsere Sünde in die Augen zu sehen. Dass wir lernen, deine Vergebung anzunehmen und zu suchen. Dass wir lernen, dein Evangelium, wie es ist, in seiner Fülle darzustellen, damit du, o Herr, du allein verherrlicht wirst. Amen.